Eine Folge, wie sie spannender nicht sein kann, denn im Schatten des VW-Abgasskandals ist natürlich auch die Frage zu stellen, was bedeuten Emissionsmessungen eigentlich auch für Motorräder? Wir haben dazu mit einem gesprochen, der das ganz genau weiß und die Messverfahren geprüft hat. Wir sprechen mit Stefan von der TU Graz und was dabei herauskommt, ist mehr als überraschend, inklusive eines flammenden Appells, den jede Motorradfahrerin und jeder Motorradfahrer unbedingt einmal gehört haben muss. Also dranbleiben, viel Spaß mit dieser Folge Gasgeflüster.
Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten.
Sag mal, Jan, wann hast du eigentlich das letzte Mal dein Moped geputzt?
Keine Ahnung, Mann. Erstens fahre ich lieber und zweitens steht das Ding ja bei mir gerade eh mehr in der Werkstatt als zu Hause.
Ah, shit, da war ja was. Aber warte, ich denke, ich habe eine Lösung für beide deiner Probleme.
Michel, du weißt ganz genau, wie sehr ich Motorradputzen hasse.
Ja, weil du aber immer mit Spüli rangehst, da kann das ja nichts werden. Viel einfacher und vor allem viel besser geht das alles mit den in Deutschland entwickelten und produzierten S100 Produkten von Dr. Wack. Mit dem Power Bike Shampoo hast du deinen Hobel nämlich ruckzuck von oben bis unten eingeschäumt und mit dem S100 Waschhandschuh im Handumdrehen jede Art von Dreck entfernt. Anschließend noch etwas Glanzwachspray und deine Kiste glänzt wieder wie neu.
Nicht schlecht, aber wie soll mir das jetzt helfen mit meinem ständig kaputten Motorrad?
Ja, auch das ist ganz einfach. Anlässlich des 50. Jubiläums von Dr. Wack kannst du durchs Putzen dieses Jahr nämlich sogar gewinnen. Im Rahmen der großen Jubiläumsaktion werden in diesem Jahr von Motorradhelmen über Jacken bis hin zur Actioncam Preise im Gesamtwert von stolzen 26.000 Euro verlost. Und der Hauptpreis, das ist das Wichtige für dich, ist eine nagelneue Yamaha XSR 900 GP.
Ja, okay. Vorsatz ist gemacht. Was muss ich jetzt tun?
Völlig egal, ob online oder im Laden. Kauf einfach ein S100-Produkt deiner Wahl und reiche die Rechnung über die Seite zur 50-Jahr-Verlosung ein. Den Link dazu findest du ganz einfach hier bei uns in den Shownotes.
Geil, Mann. Ich bin nochmal Moped putzen. Und damit herzlich willkommen ein weiteres Mal Buenos Tardes aus Barcelona. Woran erkennt man, dass Jan in Barcelona ist? Er erzählt es dir jetzt also zum zweiten Mal im Podcast. Sonnige Grüße nach Darmstadt und an einen weiteren Ort. Dazu kommen wir aber gleich, denn heute wieder zu dritt am Stammtisch. Aber erstmal Grüße raus an meinen Lieblings-Co-Host Michel. Hallo, schön dich wiederzusehen.
Ja, hallo Jan, ich freue mich auch, dich zu sehen. Und diejenigen, die unsere Aufnahme jetzt auf YouTube verfolgen, sehen natürlich auch, dass du in Spanien bist, beziehungsweise in Barcelona, weil du wieder in deiner Gefängniszelle sitzt, wie beim letzten Mal. Hatte ich ja so angedeutet. Das wirkt so ein bisschen spaßbefreit, kein Bild, kein Regal, kein Nippes im Hintergrund, relativ schlichtig. Ah, da oben tut sich dann doch was. Also Jan immer noch in Barcelona und du hast es angesprochen. Wir wollen heute endlich mal wieder mit einem Gast über ein sehr spannendes Thema sprechen. Und dementsprechend würde ich sagen, wir rauben unserem Gast auch nicht so viel seiner kostbaren Zeit und richten das Wort direkt, und jetzt lüften wir die Bombe oder lassen wir die Bombe platzen, lüften wir das Geheimnis, Richtung Graz. Denn am Stammtisch sitzt heute Dr. Stefan Schmidt von der TU Graz und er bearbeitet ein sehr spannendes Thema, und zwar Emissionen rund um das Thema Motorrad, und zwar nicht auf irgendeine Art und Weise, sondern realitätsnahe Messverfahren von Emissionen im Bereich Zweirad- und L-Fahrzeuge. Da hat sich bei mir das erste Fragezeichen gegeben. Und damit herzlich willkommen, Stefan. Schön, dass du hier bei uns am Stammtisch sitzt.
Ja, hallo zusammen. Freut mich, dass ich ein bisschen was beitragen kann. Es ist immer schön, wenn wir Forschungsprojekte haben, dass wir dann auch die Ergebnisse und alles rund um die Forschung auch nach außen transportieren können und insbesondere natürlich an die Community, die es dann letztendlich betrifft. Motorrad ja ein super spannendes, aber auch emotionales Thema. Immer wenn es um irgendwelche Messungen geht, hat natürlich der eine oder andere ein bisschen Bedenken, was kommt denn da auf uns zu? Und da können wir ganz gerne darüber sprechen und ein bisschen informieren. Freut mich, dass ich bei euch eingeladen bin und wir darüber reden können.
Sehr, sehr spannend. Und ich meine, nichts liegt eigentlich näher, weil eins kann man mal sagen, wenn man an das Thema Entwicklung und Motorrad denkt, dann denkt man ja meistens an irgendwelche Ingenieure, die bei den Motorradherstellern in ihren Kammern sitzen und da rumschrauben.
Mit dem Forschungsbereich hat man eigentlich gar nicht so viel Kontakte. Deswegen super gut, dass wir da heute mal reingehen und mit einem wahren Profi und Experten darüber sprechen können. Bevor wir aber vielleicht auf das Thema der Forschungsinhalte und so weiter zu sprechen kommen und auch welche Auswirkungen das potenziell für uns, die Motorradfahrenden, haben kann, erstmal natürlich nochmal an dich, Stefan, die Frage: Fährst du denn eigentlich selbst Motorrad? Weil das ist immer das, was natürlich die Community interessiert und potenziell natürlich deine Authentizität hier auch nochmal massiv steigern kann. Jetzt habe ich ein bisschen Druck in die Frage gelegt, aber gestellt haben möchte ich sie trotzdem.
Ja, natürlich. Also klar liegt auf der Hand, ja, ich fahre Motorrad. Ich fahre Motorrad, seitdem ich, muss man jetzt vorsichtig sein, aber es ist schon lange her, seitdem ich 14 bin. Also war nicht ganz legal ein paar Mal, aber ein klassischer Einstieg.
Schon ein guter Einstieg.
Ja, mit dem Mofa der Cousine. Aber ich fahre also seitdem Motorrad, Moped, Motorrad, Enduro, Straßenfahrzeuge. Das hat sich dann eben auch in Richtung meiner Arbeit entwickelt. Aber ich bin persönlich ein sehr, sehr ambitionierter Fahrer. Also bewege mich so zwischen der Enduro-Szene, ein bisschen Rennsport, nicht allzu viel, und auch privat natürlich unterwegs, auch immer auf Reisen. Also ganz intensiv, mehrere Motorräder bei mir in der Garage stehen und bei uns natürlich ganz toll die Testmotorräder, die zur Verfügung stehen. Also ja, ich fahre Motorrad.
Das hört sich ja nach einer absoluten Traumjob-Kombination an, wenn man A, das Hobby so intensiv lebt und dann noch die Möglichkeit hat, vom Berufswegen auf einen Motorradfuhrpark zurückgreifen zu können. Das finde ich ja mega spannend. Die Frage, die sich für mich daran so ein bisschen anschließt, ne, du hast angedeutet, mit 14 so das erste Mal Zweirad bewegt, frage ich mich, wenn ich mit einem Ingenieur spreche, dann auch direkt gleich dran geschraubt und dann diese Schrauberei am Zweirad dann auch die Motivation gewesen zu sagen, hey, ich gehe in die Richtung Technik und mache in deinem Fall ein Maschinenbaustudium, oder was ist da der Hintergrund?
Genau. Mhm. Ja, also natürlich, das hat sich bei mir schon ganz, ganz früh gezeigt. Ich hatte, wie gesagt, als erstes Mofa von der Cousine das und wollte dann mit 15 unbedingt ein Motocross-Gerät haben und habe dann ich glaube 7.000 Schilling oder so, ein komplett zerlegte Fantic Caballero gekauft. Ich weiß nicht, wer das noch kennt, ein tolles Stück, die dann im Gemeindebaukeller zusammengeschraubt wurde. Meistens zum Missfallen der anderen Bewohner. Also ganz klar. Und da ist es dann entstanden. Also ich war immer schon handwerklich unterwegs und habe mich dafür interessiert. Das ist einfach so natürlich entstanden. Ich bin dann auch in der Schule in die HTL gegangen. Das ist eben so eine technische Fachschule, die mit einer Matura abschließt und dann auf die Universität, auf die TU gegangen, studieren. Also ein Werdegang, sage ich mal, der jetzt ganz logisch dann erscheint.
Aber die Katze aus dem Sack musst du trotzdem noch lassen. Ich habe gehört, Testmotorräder, ja, die stehen bei euch offensichtlich vor Ort. Aber was steht beim Herrn Dr. Stefan Schmidt denn jetzt tatsächlich in der Garage als eigenes Motorrad?
Also ich habe jetzt gerade zwei alte Tenere, also eine Baujahr 81 und eine 84. Die eine ist einsatzbereit, die andere befindet sich im Service. Ich habe eine Africa Twin. Wir haben gemeinsam mit meinem Sohn, der mittlerweile auch sehr, sehr spannend fährt, eine 400er Carver und eine BMW 1000 S.
Wow, also ein relativ großer Fuhrpark. Da sieht man mal, ich, Naivling, die Frage nach einem Motorrad gestellt, die Antwort mit vier Motorrädern bekommen. Hätte ich mir bei so einer Schrauberkarriere fast schon denken können. Aber lass uns ein bisschen ans Eingemachte gehen. Der Kontakt kam letztendlich zustande durch eine Pressemitteilung, die auch einleitete mit einem Thema, das zwar jetzt schon über 10 Jahre zurückliegt, aber was jedem, gerade in Deutschland, immer noch sehr, sehr bekannt und präsent ist. Nämlich der VW-Abgasskandal, in dem Emissionswerte sozusagen manipuliert wurden in aller Kürze. Das war die Einleitung in euren Pressetext. Aber bevor ich den jetzt einfach wiederhole, der ja eigentlich noch gar keinen Plan davon hat, möchte ich das gerne zu dir geben. Was hat es mit dieser Einleitung auf sich? Was ist das Forschungsprojekt, das sich unter dem Kürzel LENZ verbindet versteckt? Was hat es damit auf sich und was habt ihr dort in der letzten Zeit gemacht?
Ja, das Thema, glaube ich, ist vom Grundsatz her bekannt, eben durch diesen VW-Skandal. Wir haben die Situation, dass die gesetzlichen Testmethoden in stationären Prüfständen gemessen wurden bis jetzt. Das heißt also, die Abgasemissionen, die die Fahrzeuge ausstoßen, ob das jetzt Pkw, Lkw, Nutzfahrzeuge oder Zweiräder sind, sind typischerweise auf stationären Prüfständen, auf Prüfständen in einer Halle oder in einem Prüfraum entstanden. Der Hintergrund ist ganz einfach. Das ist nicht, um das jetzt in irgendeiner Form für die Hersteller einfacher zu machen, sondern es geht um die Reproduzierbarkeit. Draußen auf der Straße habe ich immer andere Verhältnisse und diese Gedanken, die mit 1987 bei der ersten Einführung da entstanden sind, da ging es darum, das reproduzierbar zu machen. Das heißt, man hat jetzt gesagt, man fährt jetzt einmal eine Beschleunigung, dann fährt man stationär mit 30 oder 50, dann bremst man wieder runter und so sind diese sogenannten Fahrzyklen entstanden. Mit der Zeit ist man drauf gekommen, dass die Fahrzyklen nicht dynamisch genug sind. Die wurden dann verändert, sodass man tatsächlich im Prinzip wie im Straßenverkehr so eine Art Abfolge von Beschleunigungen und Bremsmanövern und Konstantfahrten hatte. Und nun ist es so, dass man bei diesen Fahrzeugen mit der Einführung einer Motorelektronik das Fahrzeug entscheiden lassen kann, theoretisch, aber wie man gesehen hat, auch praktisch, ob es jetzt gerade in so einem typischen Fahrzyklus ist oder nicht. Das basiert darauf, dass dieser Fahrzyklus immer gleich ist. Das heißt, ich kann dem Fahrzeug, so der Elektronik, kann ich sagen, immer wenn du diese Beschleunigungsabfolge siehst, dann schalte in einen anderen Modus, nämlich einen Modus, der jetzt Emissionen reduziert. Emissionen und Fahrspaß, unter Anführungszeichen, wenn ich es jetzt auf Motorrad umlege, sind ja ein bisschen gegensätzlich. Das heißt also, wenn ich sehr viel Leistung abrufen kann, was ein Fahrspaß bedeutet, dann habe ich auch viele Emissionen. Wenn ich jetzt diese Leistung reduziere, weil ich glaube, ich bin in so einem Testmodus drinnen, dann habe ich weniger Emissionen. Und das ist das große Problem. Als Antwort darauf, das war der BMW-Skandal oder VW-Skandal, als Antwort darauf hat man gesagt, wir müssen draußen auf der Straße messen. Weil auf der Straße sind diese Zyklen, wie wir sie nennen, immer unterschiedlich. Man kann sich das vorstellen, die Ampel ist nicht immer gleich auf Rot, es ist nicht immer gleicher Verkehr und dadurch lässt sich das nicht so einfach entdecken. Diese Emissionen, diese Fahrten werden dann Real Drive Emission Tests genannt, also RDE-Tests. Die sind mittlerweile beim Pkw und beim Lkw vorgeschrieben. Das heißt, man fährt mit Messgeräten auf der Straße herum. Beim Motorrad oder bei der ganzen Kategorie der sogenannten L-Fahrzeuge ist es nicht vorgeschrieben, auch nicht direkt in Planung, aber die Fragestellung ist jetzt, wie viel unterscheidet sich denn die Emission, Geräusch- und Abgasemission auf der Straße von diesen Type Approval Tests, also von den Zulassungstests? Das ist die Fragestellung, die unser Projekt umfasst hat. Und als Nachsatz dann sofort, wie würden denn entsprechende Messmethoden ausschauen? Wie würden Testverfahren ausschauen? Und was für einen Effekt hätte das? Und die letzte dann, wie könnte man denn in der Zukunft verhindern, dass man sehr hohe Abgas- und Geräuschemissionen auf der Straße hat? Das ist zusammengefasst das Thema.
Okay, jetzt haben wir den Begriff der Emissionen schon mehrfach genannt gehabt und du hast auch den Begriff des L-Fahrzeuges, den ich vorhin ja schon mit einem Fragezeichen versehen hatte, nochmal genannt. Und ich denke, für unsere Zuhörenden und auch für mich ist es vielleicht nicht verkehrt, wenn man da mal so ein kurze Auffrischungsstunde macht und erklärt, okay, was versteht man denn unter diesem L-Fahrzeug? Das habe ich nämlich so tatsächlich in dem Rahmen noch nicht gehört. Hat das was mit dieser Führerscheinklasse zu tun? Gibt es, glaube ich, L im deutschen Führerschein. Und die zweite Frage, was versteht man denn genau unter Emissionen? Ne? Du hast quasi Geräusch und Abgas oder beziehungsweise Partikel genannt. Was fällt denn da alles drunter? Und vielleicht auch, wo entstehen denn um ein Fahrzeug herum überall Emissionen? Weil es ist ja vermutlich nicht nur, ich sag mal, normaler Motorenlärm, was da auf der Geräuschseite mit zu verstehen ist. Ne?
Mhm. Zuerst erste Frage, L-Kategorie Fahrzeuge. Also in der Gesetzgebung, und das ist die Basis für uns, das Gesetzgebung bedeutet immer die Zulassung der Fahrzeuge für den Straßenverkehr. Und dort hat der Gesetzgeber verschiedene Fahrzeugkategorien eingeführt. Die typischen Pkw-Fahrzeuge werden als die M-Kategorie definiert. Da gibt es dann Unterkategorien, die Nutzfahrzeuge sind M. Und die Fahrzeuge, die typischerweise Zweiräder und andere sind, werden als L-Kategorie definiert. In der L-Kategorie gibt es 7 Unterklassen. Es ist ein riesiges Feld. Das geht jetzt von dem kleinen Roller, der Tretpedale hat, diese L1 EA, bis hin zu den Quads und Side-by-Side-Fahrzeugen, also Vierradfahrzeuge, wo man nebeneinander sitzt, die gewisse Größen und Leistungskategorien entsprechen müssen. Nach oben hin, also diese L7, das sind eben diese Quads, die schließen dann eigentlich an die Traktor, an die T-Kategorie an. Also wenn so ein Quad dann größer wird, mehr Leistung hat, dann wird es für T-Kategorie. Das braucht man deshalb, weil für jede dieser Kategorien und Unterkategorien gibt es spezifische Testverfahren. Es ist ganz klar, ich kann ein Moped nicht mit dem gleichen Testverfahren wie eine Tausender fahren. Die eine fährt auf der Autobahn sehr viel, sehr hohe Leistung, aber auch hohe Geschwindigkeiten, das andere nicht. Das heißt, um diese Testverfahren, die standardisierten, anwenden zu können, musste man das unterteilen. Und für das Motorrad gibt es jetzt eigentlich vier wesentliche Klassen, die so unterwegs sind. Das ist die L1EB-Klasse, das 50er Moped, dieses kleine Motorrad. Das ist eben in der Leistung und in der Geschwindigkeit beschränkt. Dann gibt es die L3EA1-Klasse, die 125er. Dann gibt es die nächste Klasse L3EA2, die mit 35 kW beschränkt ist. Und dann die offene Zweiradklasse, die A3-Klasse, also L3EA3-Klasse. Das sind so, die wir kennen. Aber es gibt eben sieben verschiedene Klassen und darunter noch Unterklassen, also L7EB1, L7EB2. Es gibt ganz viele dieser Unterklassen. Ist auch ganz schwierig, sich da durchzuhandeln und zu sehen, wie ist denn jetzt was eingeteilt. Man kann auch auf der Herstellerseite jetzt dann ein bisschen, sage ich unter Anführungszeichen, damit spielen, indem man sagt, man beschränkt es die Höchstgeschwindigkeit auf unter 104 Stundenkilometer, weil dann falle ich eine andere Klasse hinein. Mhm. Kennt man jetzt von gewissen Rollern, die gehen nicht schneller. Da ist der Grund, dass wenn sie nicht schneller gehen, dann sind sie in einer anderen Emissions-, also in so einer Klasse drinnen, müssen andere Tests erfüllen, andere Teststandards erfüllen. Also das ist der Hintergrund zu diesen L-Kategorie-Fahrzeugen. Emissionen war das zweite Thema, die zweite große Frage. Ich fokussiere jetzt auf Motorräder. Motorräder haben jetzt einerseits Geräuschemissionen und das andere sind Abgasemissionen. Immer wenn wir von den Emissionen sprechen, dann müssen wir unterscheiden zwischen den gesetzlich geregelten, den limitierten Emissionen und den nicht limitierten Emissionen. Das ist jetzt beim Geräusch relativ einfach. Alles Geräusch ist im Wesentlichen limitiert, weil man kann alles hören. Mhm. Ganz klar. Da gibt es ein Testverfahren dazu, wie man denn diese Geräusche dann misst, wo die Grenzen sind etc. Bei den gasförmigen oder bei den Abgasemissionen ist es ein bisschen anders. Da gibt es gewisse Komponenten, die wir messen, die gesetzlich limitiert sind. Und dann gibt es andere Komponenten, die gesetzlich nicht limitiert sind, die aber trotzdem entstehen. Mhm. Wir haben typischerweise vier Emissionskomponenten, die gesetzlich limitiert sind. Das ist Kohlenmonoxid, also CO. Das sind Stickoxide. Das ist Kohlenwasserstoff. Und zwar verschiedene Kategorien. CO2, von dem sehr viel die Rede ist, ist keine limitierte Abgasemissionskomponente. CO2 ist ja mit dem Treibstoffverbrauch direkt verbunden, ist aber eine ganz andere Kategorie, wird auch anders behandelt. Also das heißt, es gibt zum Beispiel beim Motorrad ja keine CO2-Grenze. Keine Grenze, wie viel ein Motorrad verbrauchen darf. Das gibt es jetzt beim Auto eigentlich auch nicht. Also beim PKW gibt es keine Grenze, man muss dafür zahlen. Aber ein Auto darf natürlich theoretisch, ich sage, 30 Liter auf 100 Kilometer verbrauchen. Es ist nicht verboten. Es kostet Geld, aber es ist nicht verboten. Wohingegen, wenn ich einen Emissionsgrenzwert für Kohlenmonoxid überschreite, ist es verboten, das Auto wird nicht zugelassen. Also das ist ein großer Unterschied.
Wenn ich da eine Zwischenfrage stellen darf, wo, in welche Kategorie fällt dann der Begriff Feinstaub? Also nimm so Laien wie mich, die sozusagen technisch da gar nicht drin sind und dann aber immer nur hören, oh, Feinstaubbelastung in den Städten, ist das der Sammelbegriff für alle Komponenten, die du benannt hast? Oder wo spielt das oder inwiefern spielt das in diesem Kontext eine Rolle?
Ja, das ist eine spannende Frage. Wir unterscheiden zwischen den Emissionen, die das Fahrzeug abgibt und dem, was in der Umgebung ankommt. Das sind die Emissionen. Und Feinstaub ist jetzt eine Emission, wo man gar nicht so leicht sagen kann, wo das genau herkommt. Feinstaub ist ein Sammelbegriff für feinste Partikel, die in der Luft sind. Die je nach Größe dieser Partikel unterschiedlich schädlich sind, weil sie eben von unseren Atomorganen unterschiedlich gefiltert werden können. Je kleiner diese Partikel sind, dieser Ultrafeinstaub, desto gefährlicher sind sie für den Menschen und für die gesamte Natur. Der Feinstaub kann entstehen natürlich durch Abgasemissionen, aber auch durch Splitt, der Streusplitt, der auf der Straße ist und aufgewirbelt wird. Feinstaub entsteht beim Bremsen, ganz ein heißes Thema, ist jetzt in der neuesten Gesetzgebung auch reglementiert. Also auch beim Bremsen von Elektrofahrzeugen entsteht Feinstaub. Also verschiedenste Quellen. Und es ist gar nicht so einfach, den Feinstaub, den man misst, dann zuzuordnen, wo er eigentlich herkommt. Aber das ist also der Feinstaub. Wir messen nicht den Feinstaub, sondern wir messen Partikel. Und zwar einerseits in Form von einer Partikelgröße, also Anzahl von Partikeln einer bestimmten Größe. Da reden wir von zum Beispiel 23 Nanometer, das ist unglaublich klein. Und das zweite ist die Partikelmasse. Also wir messen, wie viel Masse kommt bei dem Auspuff hinten raus. Diese zwei Größen werden gemessen. Die schlagen sich natürlich dann als Feinstaub draußen in der Umgebung zusammen mit anderen Feinstaubquellen nieder.
Okay, damit haben wir diesen kurzen Exkurs Richtung Feinstaub-Partikel, was ja mit uns mit Sicherheit nochmal begegnen wird, gemacht. Und wir haben aber quasi die zweite Kategorie, das sind quasi die Geräuschemissionen. Da gibt es ja auch unterschiedliche Quellen und Ursachen. Kannst du vielleicht noch ganz kurz drauf eingehen, was man vor allen Dingen beim Zweirad da als Hauptquelle für Geräuschemissionen beziehungsweise vielleicht dann auch Belastung auf einer weiteren Ebene, auf einer höheren Ebene zu verstehen hat?
Mhm. Ja, das ist spannend, weil es gibt eigentlich keine Hauptquelle. So laienhaft denkt man sich, das ist natürlich immer das Abgassystem, also hinten am Auspuff. Aber wir haben im Prinzip die Quellen, die da entstehen, sind einerseits natürlich eben hinten am Auspuff, das Auspuffgeräusch. Es ist aber das Motorgeräusch selber ganz genauso, also die mechanischen Geräusche des Motors. Wir haben das Geräusch rund um Reifen und Antrieb, die Kette. Dann haben wir das Ansauggeräusch, also wo es in den Motor hineingeht. Und wir haben die generellen Windgeräusche. Und das Problem beim Geräusch ist jetzt, dass man, wenn die zusammenwirken, wenn man eines wegtut, dann reduziert man das Gesamtgeräuschempfinden nicht um das, was man so glaubt. Das ist das große Problem. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, wir reden da von ganz komischen Einheiten, wir reden da in Dezibel. Einheiten, Dezibel-Einheiten sind sehr, sehr große Sprünge. Also von 2, also von sagen wir mal 92 auf 95 dB, also Dezibel, ist eine Verdoppelung des Geräuschempfindens. Wenn ich von dieser Verdoppelung des Geräuschempfindens von 95 auf 92 runtergehen will, dann müsste ich von 10 Geräuschquellen, die gleich laut sind, 9 wegnehmen.
Mhm.
Das ist das Dramatische. Das heißt, wenn ich jetzt das Abgassystem sehr leise mache und die anderen sind gleich laut, dann reduziere ich da gar nicht so viel am Gesamtgeräuschempfinden. Und das ist für die Hersteller das große Problem. Wenn ich jetzt nicht mehr ein System habe, das besonders laut ist und heraussticht, sondern wenn alles gleich leise ist, sage ich jetzt einmal, dann ist es unglaublich schwierig, das Gesamtsystem runterzubringen, weil ich überall schrauben muss.
Aber das ist ja in den seltensten Fällen der Fall, oder? Also jetzt kommt wieder Technik-Know-how, also im Sinne von, ich habe keinen Plan, weil meistens ist ja doch einfach der Auspuff beziehungsweise solche Sachen wie Drosselklappen, die Lautstärke massiv nach fördern. Also man merkt ja doch einfach, es ist ja nicht so, dass der Motor sozusagen oder andere Komponenten am Motorrad gleich laut oder ähnlich laut wären wie am Ende der Endschalldämpfer. Merkt man ja immer dann, wenn man den abbaut oder der dBi da rausgeht, wie massiv sich das erhöht, oder?
Ja, genau. Das hast du jetzt sehr gut angesprochen, weil wenn ich ein Serienmotorrad nehme, das homologiert ist und in diesem Zustand, dann ist tatsächlich der Auspuff nicht mehr das wesentlich lauteste Element hier.
Ach, wirklich?
Da sind die anderen Geräusche ähnlich laut. Das hängt natürlich jetzt davon ab, ob das ein vollverkleidet ist, ob das ein Roller ist, ob das ein Sportfahrzeug ist. Aber die sind ähnlich laut. Wenn ich jetzt allerdings einen Aftermarket ohne dB-Killer drinnen habe, Auspuff nehme, dann ist der natürlich laut, ganz klar. Das ist genau das Thema. Aber sonst ist es eben schon ziemlich herunten vom Geräusch. Deswegen ist es dann eben besonders schwierig. Wir machen auch so Tests, wo man versucht, die Geräuschquellen zu isolieren, indem man den Rest abdeckt und dann in verschiedenen Situationen fährt, um zu sehen, wie viel tragen die einzelnen Bereiche hierbei.
Wow, okay. Wahnsinn. Bevor wir jetzt aber noch weiter in die Testverfahren und so weiter reingehen, würde mich nochmal der Anstoß interessieren, der den Stein ins Rollen gebracht hat. Weil während der VW-Skandal natürlich ein Riesenaufschrei war und eine logische Konsequenz hatte, dass man da detailliert draufschaut, hat es aus meiner Sicht ja den vergleichbaren Anstoß im Zweiradsegment gar nicht so gegeben. Oder habe ich da irgendwie was verpasst? Weil wenn jetzt im Vierradbereich dort quasi betrogen wird, wenn wir es einfach mal so nennen wollen, hatte ich nicht den Eindruck, dass das so das Problem war beim Motorrad. Wer war denn jetzt tatsächlich derjenige oder diejenige, die gesagt hat, ey, da müssen wir im Motorrad auch andere Messverfahren machen? War das eine Stadt, Kommune, wie auch immer, das Land Österreich? Oder wart ihr das als WissenschaftlerInnen, die gesagt haben, hey, wir wollen uns dem auch mal annehmen? Wie kam es dazu, dieses Lenz-Projekt ins Leben zu rufen?
Also von uns kam es nicht. Das ist ein Forschungsprojekt von der Europäischen Kommission, von der EU auf EU-Ebene, ein sogenanntes Horizon-Projekt. Das hat eine lange Geschichte. Grundsätzlich ist es so, dass wir das ja wissen, dass es gewisse Gegenden gibt, wo Motorräder bevorzugt fahren, wo die Umgebung sehr stark von dem Geräuschpegel dort betroffen ist, die also tatsächlich schon in Teilen von Tirol gibt es, aber auch in Bayern, wo es Fahrverbote gibt, die die Kommunen erlassen. Das ist einmal ein Thema. Da ist die Sensibilität groß. Andererseits ist es so, dass die EU-Kommission, also der Gesetzgeber auf EU-Ebene, natürlich sich immer wieder anschaut, wenn es in einem Bereich Reglementierungen erlassen wurden, also zum Beispiel dieses On-Road-Messungen, diese RDE-Messungen bei PKW und Nutzfahrzeugen, ob das nicht beim Zweirad auch interessant ist. Das sind einmal zwei so Bereiche. Der dritte Bereich ist etwas, was die meisten gar nicht wissen. Es wird von den einzelnen Ländern, den Kommunen, aber auch von dem Bund, werden regelmäßig Erhebungen durchgeführt, wie denn der Emissionsstatus ist in den jeweiligen Gegenden. Auch in Bezug auf alte und neue Fahrzeuge. Wir erzeugen dazu Kennzahlen, wir nennen das Emissionsfaktoren, die beschreiben, wie sich ein Fahrzeug von der Emission her in gewissen Verkehrssituationen verhält. Man kann dann das multiplizieren und sagen, in der Stadt, wenn ich dort lauter Euro 4 Fahrzeuge habe, ist die Emission so hoch. Wenn ich die umrüste auf Euro 5, ist sie niedriger. Und wenn wir die nächste Emissionsstufe hätten, dann wäre sie noch niedriger. Dazu brauche ich für alle diese Fahrzeuge diese Emissionsfaktoren. Wir messen diese Emissionsfaktoren. Und die sind jetzt fürs Motorrad nicht wirklich flächendeckend vorhanden. Und die EU-Kommission hat jetzt ein Forschungsprojekt ausgeschrieben, wo wir uns beworben haben, im Konsortium das gewonnen haben, das genau das zum Ziel hat. Das heißt, der Anstoß kam von der EU-Kommission, schon mit dem Hintergedanken, das ist eigentlich immer so, wenn da Bedarf dann definiert wird, dann wird das auch in irgendeiner Form in eine sogenannte Arbeitsgruppe getan, dann, die dann darüber diskutiert und dann kommt es in irgendeiner Form zu einer gesetzgebenden Änderung. Also der Anstoß kam von der EU-Kommission, aber die Situation an sich ist schon da. Also die Bevölkerung ist durch den Lärm massiv belastet. Teilweise auch, das kennt man, wenn man hinter einem Zweitakt-Moped nachfährt, auch durch den Geruch und damit die Emission.
Hey, brandheiße Informationen zwischendurch. Die Motorradsaison startet und du willst unbedingt wieder Gummi geben. Das ist das richtige Stichwort, denn Michelin hat aktuell ein extrem gutes Angebot für euch rund um das Flagship der Power-Serie, den Michelin Power 6. Dieser Reifen kombiniert hohen Grip mit einer Top-Fahrdynamik und dank Michelins jahrelanger MotoGP-Erfahrung ist der Reifen nicht nur sehr reaktionsfreudig, sondern bietet auch in Schräglagen die nötige Fahrpräzision. Und dank der 2CT-Plus-Technologie funktioniert der Reifen bei warmen und sonnigen Temperaturen genauso, wie wenn es mal kalt und nass wird. Und jetzt kommt's. Vom 15. März bis zum 31. August läuft eine Aktion, bei der ihr euch bis zu 30 Euro Cashback auf euren Reifenkauf sichern könnt. Nach dem Kauf ganz einfach die Quittung bei Michelin hochladen und schon gibt's 15 Euro pro Reifen zurück, also einfach gespart. Alle Teilnahmeinformationen gibt es auf michelin.de/motorrad-cashback. Also, wenn ihr eure Maschine mit neuen Reifen ausstatten möchtet, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt dafür. Nutzt die Gelegenheit, spart bares Geld und erlebt Fahrspaß auf höchstem Niveau. Und damit zurück zum Podcast.
Jetzt hast du ein großes Feld in Anführungsstrichen aufgemacht und für mich ergeben sich dadurch automatisch Fragen. Wir hatten einmal die Aspekte der verschiedenen Emissionen, der verschiedenen Emissionsquellen rund um das Fahrzeug und jetzt die Motivation, so ein entsprechendes Forschungsprojekt aufzusetzen, die ja darin besteht, die Bevölkerung in Anführungsstrichen zu schützen, auf der einen Seite gesundheitlich oder zu entlasten, Stichwort Geräuschemissionen. Vor allen Dingen, wenn ich über diese Geräuschemissionen nachdenke, ich denke mal, Abgas ist vielleicht ja heute gar nicht mehr so ein großes Problem, weil die Zweitakter ja nicht mehr so vertreten sind, stellt sich für mich die Frage, wo kommen denn diese Grenzwerte her und was empfinde ich denn als unangenehm? Also man kennt das ja, Stichwort Motor, ich kann einen Zweizylinder haben, einen Dreizylinder, einen Vierzylinder in unterschiedlichen Hubraumgrößen, die klingen alle anders, haben vielleicht den gleichen dB-Wert unterm Strich, aber es fühlt sich für mich vielleicht anders an. Also das eine ist angenehmer, das andere etwas störender. Wie wird denn das bemessen und was ist denn der unangenehme? Was sind denn die unangenehmen Emissionen und wo kommen die denn her?
Also zuerst zum Thema, wo kommen denn die Grenzwerte her? Diese Grenzwerte sind in den Anfangsphasen diesen maximalen Arbeitsplatzkonzentrationen entstanden. Das heißt, irgendwann hat sich einmal jemand überlegt, was ist für den Arbeiter, was ist für den gefährlich, wenn der mit diesen Stoffen umgeht. Und daraus wurde von Arbeitsmedizinern abgeleitet, wie können denn diese Grenzwerte sein? Die genauen Hintergründe sind mir da selber nicht bekannt, wie es zu denen gekommen ist. Und dann ist es sukzessive immer reduziert worden. Es gibt natürlich jede Menge Studien dazu, wie hoch der Geräuschpegel in einer gewissen Entfernung sein darf, um nicht störend zu wirken. Das Gleiche für die Emissionen. Wir rechnen dann eben für eine ganze Stadt die Emission oder die Immission, die da dort entsteht. Und auf dem wird es abgeleitet. Das Thema, was ist jetzt subjektiv störend und was nicht, das wird jetzt in der Geräuschgesetzgebung, also in der Reglementierung, überhaupt nicht behandelt im Moment und ist ein Thema. Also man kennt ja das, dass da gibt es so hohe, schrille Töne, die sehr unangenehm sind, die auch sehr weit tragen. Und da gibt es dumpfe Geräusche, die sind zwar relativ laut vor Ort, tragen aber gar nicht weit und sind auch jetzt nicht so störend. Das wird jetzt eigentlich nicht spezifisch gemessen oder bewertet. Wir messen ein Gesamtspektrum. Dieses Gesamtspektrum wird, was sagt dazu, dBA bewertet, also wie das menschliche Gehör dieses Geräusch aufnimmt. Das ist ein bisschen unterschiedlich. Auf die menschliche Stimme, auf die Frequenz sind wir ein bisschen besser getunt als auf die hohen und tiefen Töne. Aber da wird dieses Gesamtspektrum genommen, ohne Rücksicht auf diese scharfen oder dumpfen Elemente da drinnen. Auch das ein Thema bei uns jetzt, wo wir versuchen wollen herauszufinden, was ist denn besonders, ich sage es mal, nervig einfach. Mhm. Also man kennt ja das, wenn jetzt ein Motorrad vorbeifährt, das ist kurz vorbei, dann ist das nicht so nervig, wohingegen, wenn jemand an der Kreuzung steht mit einem vielleicht kleineren Moped und die ganze Zeit aufzieht und so macht, dann ist das eher störend. Aber das ist jetzt in der jetzigen Gesetzgebung nicht abgebildet. Wird vielleicht kommen.
Da sind wir jetzt ja mehr oder minder schon am Einstieg in eure Arbeit und an diese realitätsnahen Messverfahren. Wir kennen die ganze Geschichte aus dem Abgasskandal. Du hast es gerade angesprochen, dass das jetzt im Autosektor natürlich umgesetzt wurde. Jetzt stelle ich mir, wenn ich so eine ADAC-Doku oder eine Automobilitäts-Doku vor Augen habe, dann sehe ich dann quasi diese Fahrzeuge, die haben tonnenschwere gefühlt Messinstrumente hinten drin, das sind Computer und irgendwelche Rohre, Messgeräte, dies, das. Da stelle ich mir natürlich alles super riesig und groß vor und kann mir nicht vorstellen, wie ich das auf ein Motorrad übertragen kann, zumal das Gewicht ja nur ein Faktor ist. Das zweite ist ja quasi das Fahrverhalten des Motorrads. Das soll ja wiederum realistisch sein, das heißt, ich muss mit diesem Fahrzeug auch realistisch fahren können. Wie muss ich mir denn bei euch so ein, bevor ihr losfahrt, so diesen Aufbau rund um dieses Messmotorrad vorstellen?
Mühsam. Ganz einfach. die Geräte, wir haben ja, weil wir ja am Institut sowohl Nutzfahrzeuge als auch PKW vermessen, haben wir diese Geräte alle bei uns im Haus, die dafür gedacht sind, diese Standardgeräte. Man kann sich das so vorstellen, dass das, vielleicht kennt der eine oder andere das sind im Prinzip so Kisten, Die haben so etwa 50 mal 50 Zentimeter und sind so 60 bis 70 Zentimeter hoch und wiegen 60 Kilo plus. Schon ein ordentlicher Sozius, Sozia, aber natürlich mühsam zu montieren. Wir sind jetzt vor mittlerweile, ich glaube, 8, 9 Jahren hergegangen und haben in einem anderen Forschungsprojekt um das erste Mal Motorräder auf diese Art und Weise vermessen mit den damals verfügbaren Standardgeräten. Das schaut so aus, dass man hinten dann eine riesige Kiste oben hat, am Beifahrersitz, die natürlich das Fahrverhalten beeinflusst, von der Fahrsicherheit her schwierig. Man braucht auf jeden Fall zum Stehenbleiben immer einen zweiten, damit da nichts passiert. Aber wir haben das zum ersten Mal vor etwa 8, 9 Jahren zum ersten Mal gemessen. Und in dem jetzigen Forschungsprojekt sind wir hergegangen und haben einerseits versucht, miniaturisierte Geräte, die es von der Stange quasi, also im Handschuh gibt, zu besorgen und die aufzubauen. Andererseits aber sehr, sehr kleine, mit Unterstützung von Messtechnikfirmen, sehr, sehr kleine Geräte zu bauen. Man kann sich jetzt vorstellen, wir haben aktuell Geräte im Einsatz, die haben in etwa 25 bis 30 Kilo und entsprechen so einen Koffer, wie man es jetzt im Flugzeug ins Handgepäck mitnehmen darf, in dieser Größe. Das kann man hinten montieren auf die größeren Motorräder, da geht es. Man braucht dann einen Anschluss an das Abgassystem. Bei einem kleinen Motorrad, also 125er und kleiner, kann man sich vorstellen, funktioniert das ja rein vom Platz nicht, aber natürlich dann auch vom Fahrverhalten. Also wenn ich ein 100 PS Motorrad habe, dann wird das nicht sehr viel ausmachen, wenn ich da hinten nochmal 30 Kilo drauf habe, wenn ich 50 Kubikzentimeter Roller habe, der ohnehin hart an der Grenze ist, dann werde ich das merken und damit habe ich andere Emissionen. Um dieses Spannungsfeld hier zu behandeln, eben haben wir gesagt, wir können an den großen exemplarisch messen und an den kleinen messen wir mit anderen Geräten, die jetzt nicht so genau sind, vielleicht auch nicht alle Abgaskomponenten enthalten, aber zumindest haben wir dann einen Anhaltswert dafür. Zusätzlich gehen wir her und messen das, was wir auf der Straße messen, also das Fahrprofil, bei uns am Prüfstand auf der Rolle noch einmal nach, um zu sehen, inwieweit es korreliert. Aber das ist eben genau ein Thema, auch für eine zukünftige Gesetzgebung. Man kann jetzt sicherlich nicht einfach vorschreiben, dass man das, was man hinten beim PKW auf die Anhängekupplung tut, dass man das bei jeder Homologation auf dem Motorrad schnallt. Das ist unrealistisch.
Zu dem Testverfahren, du hast es ja jetzt schon so auch deutlich gemacht, ihr testet es dann auch nochmal unter Laborbedingungen, nenne ich es mal. Sind da die Abweichungen riesengroß? Und die zweite Frage ist so ein bisschen für das Outdoor-Testing, nenne ich es jetzt mal, was ist da ein typisches Fahrverhalten? Weil ich glaube, beim Auto kann sich jeder das ja einigermaßen vorstellen. Wir denken so an die Fahrschule, du machst eine Innerortsfahrt, du machst eine Überlandfahrt und eine Autobahnfahrt. Mit dem Motorrad ist es ja so krass abhängig davon, was ist das für ein Modell, wo lebst du? Also es macht ja einen massiven Unterschied, ob ich in Graz aus der Stadt rausfahre und dann so ein bisschen meinen Fahrspaß habe oder ob ich, wie ich früher mal in der Lüneburger Heide rausfahre, wo es einfach die ganze Zeit nur gerade und flach lang geht, was ja die Motorcharakteristik und damit die Emissionen massiv beeinflusst. Also zwei Fragen, das eine ist so dieses Outdoor-Ding, das andere ist Unterschied Indoor-Outdoor.
Also Unterschied zwischen Indoor-Outdoor muss man differenzieren. Indoor, also im Labor, messen wir einerseits den Standard-Testzyklus, sogenannten WMTC, World Harmonized Motorcycle Test Cycle. Das ist ein vorgegebener Zyklus, der für die verschiedenen Motorradklassen eben vorgegeben und standardisiert ist. Dazu haben wir einen von Realfahrten abgeleiteten sogenannten RDC, also Real Driving Cycle, den wir auch im Labor fahren. Und da muss man sagen, da sind die Unterschiede erheblich. Wir fahren bei dem Homologationszyklus natürlich weit nicht das gesamte Kennfeld ab, also nur einen sehr kleinen Teil des Kennfeldes in Form von Last und Geschwindigkeit. Wir fahren da Geschwindigkeiten von je nach Motorradklasse 120 oder 140 Stundenkilometer. Da fährt man natürlich dann mit einem großen Motorrad wesentlich schneller. Aber auch von den Lasten her bewegen wir uns in dem Standard-Testzyklus jetzt, ich sage mal, bei einem großen Motorrad eher im erhöhten Leerlaufbereich. Wenn man jetzt dann auf der Straße fährt und vielleicht wirklich Volllast gibt, dann hat man natürlich dann auch andere Emissionen. Dementsprechend ist die Gesamtemission da deutlich unterschiedlich. Und die RDC-Fahrten im Labor und die auf der Straße, auch die unterscheiden sich etwas, weil einfach die Umgebungsbedingungen unterschiedlich sind. Man kann das nicht ganz genau reproduzieren. Das ist einfach so. Genau. Also das zur ersten Frage. Die zweite Geschichte, wir orientieren uns schon an der BKW-Gesetzgebung in Form von Stadt, Überland und Autobahn. Also auch diese drei machen wir. Wir haben dazu einen vierten Bereich, den wir jetzt Extreme Driving nennen, wo man versucht, also tatsächlich starke Beschleunigungen, starke Bremsmanöver durchzuführen. Natürlich ist es ganz unterschiedlich, ob man jetzt erstens einmal, also in welcher Gegend man ist. In Graz haben wir in der Umgebung sehr viel hügeliges Gelände. Da geht es also durchaus einmal auf 1500 Höhenmeter rauf. Die Höhenlage spielt eine Rolle. Aber auch der Verkehr und ob der Fahrer jetzt eher aggressiv unterwegs ist oder ob er eher moderat unterwegs ist. Das macht in der Stadt fast nichts aus. Die Emissionen in der Stadt sind einfach durch den Verkehr Fluss. Einfach, da kann man ein bisschen Gas geben, aber in Wahrheit kommt da nicht viel unterschiedlich raus. Auf der Landstraße ist das natürlich ganz was anderes. Also dort haben wir zwischen dem aggressiven Fahren, wie wir es nennen, und dem moderaten Fahren doch deutliche Unterschiede. Das jetzt in eine Gesetzgebung reinzukriegen, ist nicht Inhalt dieses Forschungsprojektes, sondern wir machen dazu Vorschläge. Aber das wird ein großes Problem sein. Was aber beim PKW auch, also muss man auch sagen, beim PKW war am Anfang dieser RDE-Gesetzgebung, da haben wir jetzt die zweite Stufe, war es auch so, dass gewisse Rahmenbedingungen eingehalten werden mussten. Beschleunigungen durften nicht zu stark sein, aber ein Minimum, man musste gewisse Geschwindigkeiten dauernd dort einhalten. Also da gab es einen recht komplizierten Mechanismus festzustellen, ob die Fahrt jetzt gültig ist oder nicht mit Rahmenbedingungen. Das hat dazu geführt, dass wenn man ein Fahrzeug übernommen hat, das man nicht gekannt hat, man bis zu 3, 4, 5 Fahrten gebraucht hat, bis man eine gültige zusammengebracht hat.
Okay, das ist ja super spannend aus mehrerlei Hinsicht. Ne? Also zum einen ist der normale Fahrer oder die normale Fahrerin ja höchstwahrscheinlich sehr, sehr weit weg von diesen Testzyklen. Ne? Also ja. Ich gehe jetzt mal davon aus, das, was ihr als Testzyklus habt, das passiert alles in einem gesetzlichen Rahmen. Damit meine ich Straßenverkehrsordnung. Ja. Also ihr fahrt wahrscheinlich auf der Landstraße nicht über 100, wenn es die Rahmenbedingungen ergeben. Auf der Autobahn höchstwahrscheinlich nicht weit mehr als 130, vielleicht sogar weniger, je nachdem, wo ich bin. Das ist in Anführungsstrichen so die eine Komponente. Und dann haben wir ja quasi noch die unterschiedlichen Hersteller und die unterschiedlichen Fahrzeuge. Ne? Also ich habe gesehen, ihr habt mit der Piaggio-Gruppe, ihr habt mit Ducati, BMW und KTM 4 verschiedene Hersteller, die an diesem Projekt mitarbeiten. Und ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass die wiederum auch Einfluss nehmen auf oder Interesse dran haben, dieses Messverfahren auf eine gewisse Art und Weise mitzulenken, weil, wenn ich richtig informiert bin, Euro 5 Plus zum Beispiel ist ja quasi auch als Hersteller oder auf Herstellerbasis so mitentwickelt worden als Norm in Anführungsstrichen. Wie bewegt man sich denn in diesem Spannungsfeld? Ne? Also der normale Motorradfahrer fährt ja doch das eine oder andere Mal etwas über dem StVO Möglichen. Das schafft Spannung und auf der anderen Seite habe ich vielleicht auch die Hersteller, die natürlich sagen, naja, wir wollen, dass die Fahrzeuge natürlich in einem Fenster bewegt werden, dass die Geräuschemissionen vielleicht nicht überdurchschnittlich hoch sind. Wie muss man sich das denn vorstellen?
Ja, jetzt gehe ich auf den zweiten Punkt an, weil das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir haben in unserem Konsortium 4 Hersteller, die aber, außer dass sie Informationen zu ihren Fahrzeugen liefern und teilweise auch selber Fahrzeuge zur Verfügung stellen, kein Mitspracherecht haben. Das heißt, die sind vollkommen abgekoppelt von unseren Forschungen, von den Tests, von der Definition der Tests. Die haben damit gar nichts zu tun, sind auch in diesen Diskussionen nicht involviert. Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Aber was ist dann deren Interesse? Also warum wollen die überhaupt mit euch zusammenarbeiten? Weil wenn ich nichts...
Dabei zu sein. Vielleicht muss ich noch mal was dazu sagen. Wir haben insgesamt messen wir 150 Fahrzeuge von ganz vielen verschiedenen Herstellern. Aber wir haben jetzt eine Auswahl von Herstellern mit ins Konsortium genommen, um Informationen zu bekommen, wie denn ihre Fahrzeuge funktionieren. Also wir zum Beispiel messen ja, wenn wir jetzt unterwegs sind, nicht nur Geschwindigkeit und die Strecke, sondern wir messen auch Daten vom Fahrzeug selber mit. Das ist die Drosselklappenstellung, das ist der relative Lastwert und so weiter. Das sind Fahrzeugdaten, die über diesen Diagnosestecker OBD teilweise verfügbar sind. Teilweise braucht man aber auch Informationen von den Herstellern, um diese Daten zu bekommen. Also ganz wichtig für uns. Die Hersteller selber sind daran interessiert, weil sie natürlich mitkriegen, was läuft denn da so. Also wir informieren dann zum Beispiel die Hersteller über die Ergebnisse ihrer eigenen Fahrzeuge. Am Schluss ist es so, dass alle Testergebnisse öffentlich verfügbar sind, weil es ein gefördertes Projekt ist. Also jeder kann da Einsicht nehmen. Aber die Hersteller, die dabei sind, die sind natürlich näher dran. Mhm. Also die haben natürlich Interesse, die wissen, was läuft, wo wird es da kritisch, wo nicht. Wir haben zum Beispiel auch mit den Fahrzeugen von diesen vier Herstellern einen sogenannten Round-Robin-Test gemacht. Das heißt, wir sind mit den Fahrzeugen in den verschiedenen, wir haben 5 verschiedene Messlabors, in Spanien, in Griechenland, bei uns in Deutschland, in der Tschechei. Und da sind wir mit den Fahrzeugen rumgefahren und haben in den Labors Vergleichsmessungen gemacht, um zu sehen, wie stimmen denn die Labors zusammen. Und das zum Beispiel steht dann den Herstellern auch zur Verfügung. Weil nicht jedes Labor, obwohl es im Standard ist, misst ganz gleich. Also das einmal das zu diesem Thema. Also Hersteller haben keinen Einfluss auf unsere Messmethoden, bekommen die Informationen erst, wenn sie analysiert sind, so wie jeder andere auch, aber halt ein bisschen früher. Mhm. Zum Thema, wie wir fahren. Also wir haben eben beim aggressiven Fahren zum Beispiel doch eine Überschreitung der STVO drinnen. Das ist also schon so, da fahren unsere Leute schon mal auf der Autobahn 160, darf man nicht laut sagen, aber das ist schon mal in seltenen Fällen so, dass wir das ansehen können. Was hat denn das für einen Einfluss auf dieses Messergebnis? Mhm. Also wir fahren standardmäßig im Rahmen der STVO, aber wir schauen uns an, was für einen Einfluss hätte das, wenn man jetzt eben auf der Autobahn deutlich schneller fährt, wenn man jetzt eben einmal auf der Landstraße 120 fährt, wenn man stärker rausbeschleunigt. Also das ist ganz wichtig. Das ist auch einer der Forschungsinhalte, um zu sehen, wie ist denn die tatsächliche Emission. Was wir nicht wissen, ist, zu wie viel Prozent fährt denn die Flotte draußen aggressiv und moderat? Das ist ein ganz großes Fragezeichen. Zu wie viel Prozent fährt die Flotte auf der Autobahn, Überland oder Stadt? Und in welcher Kategorie ist dieses Verhältnis? Da gibt es keine gesicherten Informationen dazu. Das ist ein riesengroßes Fragezeichen.
Eigentlich könnte man da jetzt, entschuldige Jan, könnte man da jetzt, ne, wir haben ja quasi Zugang zu Tausenden von Motorradfahrern und Fahrerinnen, könnte man dann jetzt sagen, okay, wir machen eine, ich sag mal, Blindstudie sozusagen, jeder bekommt ein, weiß nicht, Kalimoto-Account oder ein Tag, es wird festgestellt, welches Motorradmodell, welches Baujahr, welche Kilometerleistung und anhand der Daten, die quasi über das Fahrverhalten anonymisiert zur Verfügung stehen, wäre ja wahrscheinlich die Möglichkeit da, aufgrund eures Datenschatzes das Modell deutlich aufzubauen oder beziehungsweise die Informationen deutlich zu steigern. Gibt es da Bemühungen? Können wir da bei unseren Zuhörenden fragen, hey, wie sieht's aus? Wollt ihr anonym euer Fahrverhalten tracken lassen?
Also wir wären froh. Wir haben keinen Zugang zu einer großen Community. Wir haben natürlich in unserem Bekanntenkreis das, aber das ist nie repräsentativ. Aber wenn wir Informationen bekommen, und damit meine ich gar nicht tracken, sondern einfach zu sagen, zu wie viel Prozent fährt ihr wo zum Beispiel. Das ist ja unglaublich wichtige Information. Was für Motorradklasse fährt ihr? Gar nicht vielleicht der genaue Typ, sondern nur die Motorradklasse. Mhm. Also ist das jetzt der 125er, ist das eine A2 oder A3 oder ein Moped? Und wo fährt ihr so rum? Fährt ihr mehr in der Stadt? Welches Verhältnis habt ihr da? Das wäre schon mal ganz klasse. Wir wollen auf gar keinen Fall wissen, ob die Leute jetzt außerhalb der STVO fahren oder nicht. Mhm. Aber diese Information, wo wird gefahren, wie viel Kilometer fährt ihr denn pro Jahr? Mhm. Das sind vollkommen unbekannte Geschichten. Das wissen wir teilweise von manchen Regionen, aber europaweit wissen wir da gar nichts. Und wenn wir jetzt aber zumindest in eurer Community was wüssten, also wenn wir da Hilfestellung kriegen würden, dann wäre das für uns ganz, ganz hilfreich, weil so tappt man total im Dunkeln. Also da gibt es keine Informationen.
Schauen wir doch im Anschluss nochmal rein, ob wir einen wissenschaftlich fundierten Fragebogen erstellen können und den mal teilen können. Zurück zum Testen würde mich jetzt natürlich knallhart interessieren, nochmal auch auf die Hersteller zurückzukommen. Die geben ja gewisse Werte wahrscheinlich schon von vornherein aus, wie das halt auch immer so gehandhabt ist. Und jetzt einfach mal aus der Neugierde, Wo gab es denn die größten Abweichungen zwischen dem, was ein Hersteller so behauptet, was er vielleicht so misst oder was er quasi an Emissionen hat und dem, was ihr gemessen habt? Ich habe da so ein bisschen so eine rote Marke aus Italien im Verdacht. Ich war sehr überrascht, als ich gesehen habe, dass die als Partner mit drin ist, weil wir hier auch jüngst im Podcast gesprochen haben, so über Tirol und so weiter. Und Michel war auf der Vorstellung von den zwei neuen Ducatis. Und dort war so Thema Standgeräusch, Emissionen mit dem dB-Wert einfach, also da hat man das Gefühl, das Management hat nicht mal ansatzweise irgendwie ein Interesse an Tirol gehabt. Und das ließ für mich jetzt den Schluss raus, dass wahrscheinlich auch bei den anderen Werten vielleicht das so ein bisschen laissez-faire gehandelt wird. Ist das ein ganz böser, schlechter Verdacht oder habe ich damit irgendwo ins, wie sagt man, Rote getroffen? Im wahrsten Sinne des Wortes.
Also muss man unterscheiden zwischen den Abgasemissionen und den Geräuschemissionen. Und wir reden immer von den reglementierten Emissionen im reglementierten Zyklus oder in den reglementierten Umgebungsbedingungen. Die Abgasemissionen von neuen Motorrädern oder Motorrädern, die gut gewartet sind, sind alle mehr oder weniger im Rahmen, die meisten deutlich darunter. Also deutlich darunter. Es ist ja so, dass wenn man das Fahrzeug homologiert, dann muss man gewisse Grenzwerte unterschreiten, und zwar um einen gewissen sogenannten Deterioration Factor, einen Abminderungsfaktor für die Alterung. Also man muss jetzt nicht auf 99% sein, sondern man muss zum Beispiel dann auf 70% sein, weil man annimmt, dass das Abgassystem, die Abgasreinigung altert mit der Zeit und dadurch wird es einfach schlechter. Die Fahrzeuge sind so im Mittel bei 40% der Grenzwerte, so ganz grob gesagt. Also die sind alle deutlich darunter.
Also es ist ja wirklich massiv.
Ja, da gibt es eigentlich normal bei den Abgasemissionen kein Thema. Ausreißer sind dann irgendwelche, die eben dann verändert wurden, nur Tempering sind, wo kein Katalysator mehr drinnen ist oder so schlecht gewartet ist, dass das eh hinten schon blau ausraucht. Da ist das natürlich was anderes. Ja, haben wir auch genug. So ist es nicht. Das sind die Abgasemissionen. Und die Geräuschemissionen verhalten sich jetzt ähnlich, wenn man die gesetzlichen Testbedingungen einhält, dann ist es so. Also gesetzliche Testbedingungen für Geräusch ist einerseits Standgeräusch, andererseits die beschleunigte und konstante Vorbeifahrtmessung. Das heißt also, da wird auf einer Messstrecke wird das Fahrzeug bei zwei Mikrofonen vorbeigefahren, eins links, eins rechts, und dann wird das maximale Geräusch gemessen in verschiedenen Situationen mit 50 Stundenkilometer konstant, mit 30 Einfahrt in die Strecke und dann gewisse Last und Beschleunigung etc. Dort sind die Fahrzeuge alle grün. Da gibt es nichts. Mit Ausnahme wieder von veränderten Fahrzeugen. Und das ist jetzt genau das Thema. Wenn ich jetzt irgendwo an einer Strecke stehe und dann mir ein Fahrzeug herausfische, was wir auch machen, wir haben so Roadside Measurements, dann stellt man schon fest, dass manche dieser Fahrzeuge unglaublich hohes Geräuschniveau haben, Standgeräuschniveau haben. Das ist meistens auf veränderte Abgasanlagen zurückzuführen. Oder auf eine Testbedingung, die jetzt nicht der Homologierungsbedingung entspricht. Also zum Beispiel im Stand Nenndrehzahl. Das ist nicht die Bedingung, die man für die Zulassung braucht. Und das ist jetzt die große Geschichte. Ich kann sozusagen Fahrzeuge mutwillig in ein Geräuschniveau bringen, die nicht im Test in der Homologierung abgefragt wurde. Und damit sind die Hersteller an sich jetzt okay. Also sie machen alles richtig. Aber die Frage ist, entspricht es dem, was ich draußen empfinde? Das ist eben auch so ein Forschungsthema bei uns. Für die Abgasemissionen gibt es das analog. Wir fahren beim Test in einem moderaten Bereich des Kennfeldes rum, mit wenig Last, relativ wenig Geschwindigkeit. Wenn ich dann draußen Volllast fahre und eine hohe Geschwindigkeit habe, dann habe ich natürlich ganz andere Emissionen. Aber das ist nicht Inhalt dieses Tests, und damit haben die Hersteller eigentlich alles richtig gemacht. Das ist die große Geschichte. Und deswegen ist jetzt die Frage, soll man das aufweiten? Müssen die Hersteller diese gleichen Grenzwerte auch überall auf der Straße einhalten oder nicht? Gibt es da vielleicht einen Faktor, wo man sagt, 1,5 Mal von dem vom Test sollte man überall auf der Straße einhalten? Und wie kontrolliert man das? Das sind die Dinge, die man beim PKW gelernt hat und die jetzt vielleicht auch in Richtung Motorrad gehen.
Und ich höre raus, ihr seid da gerade noch so ein bisschen im Findungsprozess, dort Empfehlungen zu geben, wenn du sagst, zum Beispiel das 1,5-fache?
Genau, also wir sind jetzt in der Analyse der Daten. Wir haben die Messungen alle abgeschlossen. Wir sind in der Analyse der Daten. Mit Oktober des Jahres gibt es einen Abschlussbericht. Und wir sind jetzt gerade dabei, aus diesen Daten Empfehlungen abzuleiten, Schlüsse zu ziehen. Da geht es jetzt zum Beispiel darum, bei den Emissionen zu sagen, wie viel Prozent der Fahrzeuge sind denn jetzt darüber? Zahlt sich da aus, eine Gesetzgebung zu machen für 7 verschiedene Kategorien und dann Unterkategorien? Unglaublicher Aufwand. Mhm. Oder sind es jetzt ganz wenige? Bei den Emissionen haben wir ja, den Abgasemissionen haben wir ja den Vorteil, wenn da ein Fahrzeug von 1000 unangenehm ist, auffällt, macht es in der Gesamtemission, also das, was bei draußen ankommt, vollkommen nichts aus. Mhm. Beim Geräusch ist es anders. Da stört uns ein Fahrzeug, das in der Nacht um 2 laut durchfährt, stört uns. Und wenn 99 leise sind, merkt man nichts davon. Also es ist eine ganz, ganz andere Herangehensweise.
Eine Frage noch, weil wir diesen Faktor 1,5 gerade hatten und du ja beschrieben hast, okay, es gibt, und das ist jetzt ja eure Baustelle sozusagen, es gibt natürlich diese standardisierten Testverfahren, an die sich die Hersteller alle halten, ne? Mhm. Und beziehungsweise da in den Grenzwerten sind, ne? Und teilweise auch drastisch drunter, du hast ja gesagt, im Durchschnitt bei 40% des Grenzwerts. Wenn wir jetzt quasi ein realistisches Szenario betrachten, so wie ihr das jetzt ja gerade fährt, ohne dass du jetzt einen Hersteller nennst, ne? In welchem Rahmen bewegen wir uns denn da faktorseitig in der Überschreitung?
Also an der Volllast kann es schon mal sein, dass wir da um 100% drüber liegen.
Mhm. Okay.
Mhm, an der Volllast. Allerdings ist das dann eine Sache, da geht es um einen Bauteilschutz. Das heißt also, wenn ich Fahrzeuge, leistungsstarke Fahrzeuge bewege an der Volllast, dann wird der Motor warm. Und dann wird aus Bauteilschutzgründen die Verbrennung anders gesteuert. Da geht es dann auch teilweise um die Beschleunigung etc. Das ist jetzt nicht reglementiert. Daher machen manche Hersteller das. Es ist vollkommen zulässig und der Kunde erwartet das auch. Es ist ein riesengroßer Aufwand für das Gesamtaggregat, dort auch emissionskonform zu fahren. Wobei, wie gesagt, es gibt dort gar keinen Grenzwert. Also das ist unfair, dieser Vergleich ist jetzt unfair, weil es gibt dort keinen Grenzwert. Die Hersteller machen das schon richtig und man müsste jetzt darüber diskutieren und da muss man dann die Hersteller einbinden. Das ist das, was ich vorher gesagt habe, Euro 5 Plus ist mit Hersteller. Man holt Hersteller dazu, um zu sehen, was ist denn überhaupt in einer gewissen Zeit möglich. Also wo trifft man sich? Das ist nicht so, dass die Hersteller nicht wollen, dass da weitergeht. Die sehen durchaus Chancen für den europäischen Herstellermarkt und damit meine ich jetzt durchaus auch Japaner, wenn Vorschriften strenger werden, weil man sich natürlich dann von der Konkurrenz ein bisschen abhebt. Aber es muss irgendwie machbar sein. Es macht jetzt keinen Sinn, wenn ich Grenzwerte vorschlage, die dann nicht einhaltbar sind. Und insofern werden dann, nicht von uns, aber später dann in diesen Arbeitsgruppen, Hersteller dazugeholt und gesagt, was könnt ihr denn machen? Wo glaubt ihr, dass wir hinkommen können? Was ist realistisch im nächsten Gesetzgebungsrahmen überhaupt anzubieten? Also so läuft dieses Spiel. Das ist nicht negativ, sondern es ist notwendig. Sonst hat man irgendeine Gesetzgebung, die keiner einhalten kann, hat keiner was davon.
Mhm, verstanden. Ich wollte nochmal auf ein anderes Thema zurückkommen. Na, wobei, ich schließe erstmal die eine Frage noch an, weil die passt da jetzt so ganz gut. Bei den Autos ist es ja jetzt schon länger so, dass die ja eigentlich nur rollende Computer sind. Die Motorräder waren da bis vor ein paar Jahren eher ausgenommen, weil wir ja auch doch sehr das Puristische vielleicht feiern. Wird jetzt aber auch technologisch oder sagen wir mal computermäßig immer hochgezüchteter. Mit so Blick auf den VW-Abgasskandal, siehst du denn das Risiko oder die Möglichkeit, dass hier auch Hersteller theoretisch ähnlich betrügen könnten durch irgendwelche Software oder vielleicht gar nicht betrügen, sondern Spielräume hätten, durch Softwareanpassungen dort auch in die Emissionen einzugreifen und da so einen vergleichbaren Fall wie den VW-Skandal sozusagen zu skizzieren?
Also ich würde es zuerst einmal durchaus Betrügen nennen. Also in dem Moment, wo ich erkenne, dass das Fahrzeug in einem Testmodus ist und dadurch Emissionen verändere, die ich in der Straße anders habe, ist es durchaus dieser Betrug, das kann man so nennen. Die Möglichkeit besteht grundsätzlich, die besteht, wird aber meines Wissens nach nicht gemacht. Aber natürlich wäre die Möglichkeit da, wird aber auch überprüft. Okay. Also so ist es nicht. Aber in dem Moment, wo ich jetzt eben zum Beispiel auf der Straße fahre, auch zusätzlich, eliminiere ich das, weil dann fällt es auf, dass das Fahrzeug dann ganz anders ist.
Dann war meine andere Frage, jetzt wieder zurück ein bisschen zum Thema, wo wir vor 5 Minuten ungefähr waren, zu dem Thema DB-Standgeräusche. Da würde mich jetzt doch mal brennend interessieren, weil du hast gesagt, okay, die Hersteller halten sich da an die Maßgabe oder gehen halt wesentlich drüber, wie jetzt Ducati bei so ein paar Sachen, aber die sind dort im Rahmen. Wenn wir jetzt, du kommst ja auch aus Österreich, den Blick mal nach Tirol nehmen, wie sinnvoll hältst du denn zum Thema Emissionsbegrenzung eine Reglementierung basierend auf diesem DB-Standgeräusch? Vielleicht mit 2 Antworten. Einmal die Antwort vom Motorradfahrer Stefan Schmidt und einmal die Antwort vom Wissenschaftler Dr. Stefan Schmidt.
Also vielleicht vom Motorradfahrer zuerst. Und da muss ich sagen, da hat sich mein Zugang im Laufe der Zeit zwischen 14, 15, 16, 17, 18 und mittlerweile über 50 deutlich geändert. es gibt eine gewisse Käuferschicht von Motorrädern, die fahren darauf ab, dass das Motorrad prägnant und laut ist. Und dann gibt es andere, die wollen schnell fahren und möglichst nicht auffallen. Sagen wir mal, das sind so die großen Gruppen. Dazwischen gibt es natürlich dann noch Mischungen. Aus der Sicht des Motorradfahrers ist es so, ich möchte mein Fahrzeug in irgendeiner Form prägnant haben. Ob das dann unbedingt laut sein muss, ist die große Frage. Laut heißt nicht unbedingt, dass es erkennbar ist. Es ist nicht unbedingt, ich nehme mal den Ausdruck cool, aber es muss prägnant sein. Am Beispiel der Harley. Eine Harley hat ein ganz charakteristisches Geräusch. Das ist nicht unbedingt laut, aber es ist sehr charakteristisch. Die andere Gruppe, die sagt, ich möchte einfach unauffällig sein. Das sind die Gruppen, die wir bedienen können oder die Hersteller bedienen können. Es gibt aber die anderen, die wollen wirklich nur laut sein. Und die sind das große Problem. Die haben meistens auch Aftermarket-Abgasanlagen drauf. Und die stören jetzt, wenn da in der Stunde einer von 100 vorbeifährt, reicht es vollkommen, dass die Bevölkerung komplett aus dem Häuschen ist, verständlicherweise. Das ist die eine Geschichte. Auf der anderen Seite ist es so, aus der Seite des Wissenschaftlers oder auch des Fahrzeugentwicklers, weil wir entwickeln auch Fahrzeuge, wir wollen nicht, dass es solche Aftermarket-Auspuffanlagen gibt, die laut sind. Das bringt keinem was. Das lässt sich auch machen. Das Standgeräusch, die Messung des Standgeräusches, das ist einfach eine praktische Geschichte. Das lässt sich von der Polizei relativ leicht durchführen. Messungen, wie wir es dann im Labor feststellen oder auf der Teststrecke machen, lässt sich von der Polizei nicht so leicht umsetzen. Allerdings arbeiten wir jetzt gerade in diesen Tagen dran, Empfehlungen auszuarbeiten, wie denn die Überprüfung vor Ort an der Straße sein könnte. Das kann eine optische Untersuchung sein, Feststellung in den Fahrzeugpapieren, eine deutliche Kennzeichnung von Aftermarket- oder Serienauspuffanlagen etc. Was nicht machbar ist, dass man eine Teststrecke dort hat, wo ich dann eine Vorbeifahrtmessung mache. Das geht einfach nicht. Aber das ist ein Thema, da arbeiten wir jetzt gerade daran. Law Enforcement nennt man das, dass man sagt, okay, wie kann denn die Autorität vor Ort, die Polizisten, wie können denn die überprüfen, ob das Fahrzeug serienmäßig ist oder nicht?
Aber jetzt muss ich nochmal einhaken. Sorry, Michel. Die Frage ist mir nicht ganz klar beantwortet. Also nehmen wir diese 95 Dezibel Standgeräusch. Kann auch die eine Person sein, wenn du dann sozusagen eine Meinung hast. Aber ist die sinnvoll oder nicht?
Ja, sie ist die einzige, die sinnvoll ist. Sie ja, in dem Sinn, dass ich sage, wenn eine ganz extreme Abgasanlage da drüber ist, dann kann ich das leicht feststellen. Insofern ist sie sinnvoll und sie ist leicht durchführbar. Natürlich ist es so, dass wenn ich eine Abgasklappe modifiziere, die dann zum Beispiel weg ist oder so, dass ich das mit dieser Standgeräuschmessung nicht erschlagen kann. Ganz klar. Also es gibt Möglichkeiten, Standgeräusch niedrig zu haben und trotzdem laut zu sein im Betrieb.
Und du sagst auch, gibt es denn eine sinnvolle Alternative zu dieser Begrenzung gibt es einfach gerade nicht. Also weil du sagst, Alternative wäre eigentlich eine Messstrecke unter kontrollierten Bedingungen, die kann aber die Polizei natürlich vor Ort nicht liefern.
Nein, es gibt Möglichkeiten, mit Akustikkameras vorbeifahrende Fahrzeuge zu identifizieren, die jetzt über einem sehr hohen Niveau liegen. Da reden wir jetzt nicht von dem typischen Geräusch für die Homologation, aber die halt das vielleicht ums Doppelte überschreiten. Mit Kameras, die das Kennzeichen erfassen, das wird erprobt. In Großbritannien gibt es das teilweise schon. Das sind Akustikkameras. Und dann kommt die Behörde und zieht das Fahrzeug aus dem Verkehr oder schickt es dann zur Inspektion an Ort und Stelle. Und dort kann man es natürlich dann schon feststellen. Also das gibt schon Möglichkeiten, die aber relativ aufwendig sind. Aber das ist etwas, ich vermute, das wird kommen.
Warum ich das jetzt auch nochmal fragen wollte, und zwar aus einer anderen Richtung so ein bisschen. Ne? Jan hat es angedeutet, ich war jetzt ja auf der Präsentation der neuen Ducati Street Fighter Modelle. Street Fighter V4S, 102 dB Standgeräusch. Unmöglich, damit in Tirol fahren zu dürfen. Mhm. Nichtsdestotrotz hält das Motorrad ja die neue Euro 5 Plus Regularien ein. Mhm. Das heißt, ist im Fahrbetrieb, also bis 100 km/h, allen Emissionsregularien konform und die Belastung ist niedrig. Mhm. Ich darf damit aber trotzdem nicht nach Tirol, weil eben dieses Standgeräusch zu hoch ist. Das war eben dieses, worauf ich hinaus wollte. Ja. Da ist ja irgendwie eine Lücke. Ne? Also das Motorrad eigentlich leise, das Standgeräusch, was ja nur das Standgeräusch sozusagen ist, ne, trotzdem zu laut. Und derjenige, der dieses Motorrad dann bewegt, der ist ja benachteiligt, obwohl sein Motorrad ja quasi regelkonform sozusagen ist und auch in Tirol niemanden mehr belastet. Oder nicht so wie vor 5 oder 10 Jahren vielleicht.
Ja, diese Lücke soll ja unser Projekt genau schließen. Das heißt, also, wir haben festgestellt, dass die Kommunen selber Regelungen erlassen, die deutlich unter den gesetzlichen Homologationswerten liegen. Das können die Kommunen machen. Also da gibt es Regelungen, wo es geht. Das geht, wie gesagt, in Österreich und in Bayern geht das auch. Und die gesetzliche Homologation, es gibt aber andere Werte vor. Also diese Lücke, die da dazwischen ist, das versucht eben das Projekt zu schließen, wenn man sagt, wie könnte man denn jetzt die Motorräder so leise gestalten oder welche gesetzlichen Homologationsmessungen gäbe es denn, dass die so leise sind, dass die Kommunen diese Regelung nicht brauchen. Jetzt sagen die Kommunen, die gesetzliche Regelung im Homologationszyklus reicht uns nicht aus, das Fahrzeug ist trotzdem zu laut.
Okay.
Deswegen führen wir eigene Grenzwerte ein. Das ist natürlich eigentlich etwas, was man nicht will. Das wäre wie wenn am Straßenschild 50 steht und dann steht der Polizist dort und sagt, ich habe aber gesagt, ich messe es 30.
Wenn wir jetzt einen Blick mal in die Zukunft wagen, wir haben ja jetzt viel über den Status Quo gesprochen, auch wo ihr herkommt, und wir nähern uns einfach auch dem Ende des heutigen Stammtisches. Blick in die Zukunft und wir reden jetzt von Elektromobilität beispielsweise. Haben dann all diese Messungen und Messwerte noch eine Relevanz, wenn wir über Emissionen sprechen? Lautstärke reduziert sich ja dann auf Windgeräusche und Abrollgeräusche, wäre jetzt meine Wahrnehmung. Und Emissionen, was die Luft sozusagen angeht, hast du gesagt, klar, Bremsstaub zum Beispiel. Aber wird das dann noch eine maßgebliche Relevanz haben, dort überhaupt über solche Regularien und Gesetzgebungen zu sprechen?
Auf jeden Fall. Also erstens ist es so, dass die Fahrzeuge, die wir haben in der Flotte, wir haben eine durchschnittliche Behaltensdauer von 19 Jahren bei den Zweirädern. Das ist jetzt über ganz Europa, da gibt es mehr oder weniger, aber doch sehr, sehr lange. Das heißt, wenn man davon ausgeht, dass jetzt Fahrzeuge, die jetzt mit 20, 30 gekauft werden, dann 49 noch da sind, dann macht es durchaus einen Sinn, dass man da noch weiter steht. Andererseits ist es so, dass wir sehen, dass die Elektromobilität den Zweiradsektor nicht komplett revolutionieren wird. Das hat man jetzt auch schon gesehen. Beim Auto nimmt es auch ein bisschen mein Trend ein bisschen ab, und beim Motorrad ist es einfach sehr viel mühsamer. Wir gehen also schon davon aus, dass wir weiterhin diese Regularien brauchen, die Testverfahren brauchen, auch weil wir glauben, dass gewisse Motorradkategorien mit Elektroantrieb nicht mehr so darstellbar sein werden, wie sie jetzt sind. Also ein Tourenmotorrad, mit dem ich, wenn ich vom Sitzfleisch, sage ich salopp, aushalte, 1000 Kilometer am Stück fahren kann, die gibt es, die wird es dann nicht geben. Das ist nicht möglich. Frage ist, wird sich das Fahrverhalten ändern? Kauft dann jemand noch so ein doch sehr kostspieliges Fahrzeug, wenn ich das dann nicht machen kann? Also wir denken, wir werden noch ganz schön lange Verbrennerfahrzeuge haben. Große Frage ist, fahren die dann mit E-Fuels? Das wäre dann vielleicht der nächste Podcast. Oder fahren die mit was anderem? Wie kann denn das aussehen? Aber ich denke mal, die nächsten 5 bis 7 Jahre wird es die weiterhin geben, auch in der Entwicklung. Und die nächste Stufe der Emissionsgesetzgebung EU6, die wird uns irgendwann einmal 2027 oder so ins Haus stehen.
Was würdest du denn vielleicht abschließend auch von meiner Seite, nochmal weg von der Elektromobilität, anderen Motorradfahrenden sagen, die jetzt, wenn sie das so hören, ne, also gibt ja durchaus die Leute, boah, da gibt es die EU, die fordert sowas. Oh, EU-Bürokratie, ganz, ganz schlimm. Dann kommen irgendwelche steifen WissenschaftlerInnen an der Uni und wollen dann auch noch Empfehlungen geben an den Staat. Und die nehmen uns den ganzen Spaß. Da, also diese Sorge von, oh, es wird alles wieder limitiert, unser ganzer Spaß wird zerstört, alles will man uns vorschreiben. Was würdest du so einer Person sagen, die jetzt vielleicht diesen Gedanken äußert?
Also ich glaube, das Erste ist, wir müssen uns überlegen, was Spaß für uns bedeutet, ganz generell. Ist laut sein ein Spaß? Wenn das der Spaß ist, dann muss man sagen, hat das vermutlich in der Zukunft einfach gar keinen Platz mehr. Ist viel zu schnell auf der Straße fahren ein Spaß? Auch da gilt das Gleiche. Ich glaube, wir müssen uns damit abfinden oder darüber Gedanken machen, dass wir mehr auf die Umwelt, auf die Umgebung Rücksicht nehmen müssen. Und da leidet halt der individuelle Spaß. Wenn wir aber sagen, Spaß ist, ein eigenes individuelles Motorrad zu haben, mit dem ich mich im Wesentlichen im Rahmen dieser Grenzen bewegen kann, dann werden wir das noch ganz lange machen können. Wir müssen aber auch darauf achten, dass nicht einzelne Fahrerinnen und Fahrer uns den Spaß zerstören. Weil diese Fahrverbote in Deutschland oder in Österreich oder in Tirol, in Bayern, die sind ja nicht dadurch, dass man Serienmotorräder dort bewegt, sondern die kommen dadurch zustande, dass dort modifizierte Fahrzeuge in vermehrter Zahl unterwegs sind. Das heißt, es gibt einige wenige Individuen auf dem Motorrad, die den anderen den Spaß nehmen. So ist meine persönliche Einschätzung.
Wer von euch gerade auf der Suche nach neuen Reifen für die Motorradsaison ist, sollte unbedingt jetzt bei motorradreifendirekt.de vorbeischauen. Der Frühjahrssale läuft auf Hochtouren und es gibt zahlreiche tolle Angebote von namhaften Herstellern. Auch die bereits erwähnte Michelin Power 6 Cashback Promo Top-Qualität für eure Fahrt in die Saison. Und damit nicht genug, wenn ihr den Promocode GAS10 eingebt, erhaltet ihr 10% Rabatt auf alle Motorradreifen. Das ist der perfekte Zeitpunkt, um zuzuschlagen. Also bestell jetzt auf motorradreifendirekt.de. Zurück zum Podcast.
Boah, das heißt, ich liebe diese Aussage einfach schon. Finde es so ja, geil.
Da kann ein schönes Schlusswort.
Kann man so einen Mic Drop einfach lassen, wenn Wissenschaftler oder Wissenschaftlerinnen einfach sehr rational das mal einordnen. Am Ende des Tages ist es ja auch ein gewisser sozialer Appell. Wir haben es selbst in der Hand, dafür zu sorgen, wie wir wahrgenommen werden und was wir für ein Standing haben. Und aufgrund der eigenen Freude und emotionalen in einen Egoismus zu verfallen und anderen Leuten die Schuld zuzuschieben, ist vielleicht ein einfacher, kurz durchdachter Weg, aber vermutlich nicht der richtige. Stefan, hatte ich dich unterbrochen? Wolltest du noch was anmerken? Ich war bloß gerade einfach sehr begeistert. Passt.
Genau. Na?
Dann war das, glaube ich, ein wahnsinnig gutes Schlusswort. Ich finde es total spannend, von dir diesen Einblick bekommen zu haben. Da ist viel in der Mache. Wir haben gesehen in der Vorbereitung auf diesen Podcast, dass ihr ja auch gleichzeitig noch ein weiteres Forschungsprojekt habt rund um das Thema Reifen und dort die Abnutzung. Das nennt sich Tires, Reifenabriebsemissionen. Wie nannte sich das? Reifenabriebsemissionen? Doch, genau. Bist du da auch involviert? Ist das auch ein Thema von dir? Mhm. Und,
guck mal. Wir sind auch involviert.
Genau. Dann haben wir doch da vielleicht einen Anknüpfungspunkt, so wie ich das wahrgenommen habe, läuft das gerade auch noch, dass wir uns einfach vielleicht nochmal in einem Jahr zusammensetzen müssen und da mal schauen müssen, was dabei rausgekommen ist, weil neben Auspuff, Geräusche, Leistung und so weiter sind Reifen, das schwarze Gold natürlich auch immer ein heiliger Gral für alle Motorradfahrenden. Ich wäre auf jeden Fall sehr daran interessiert, ich glaube der Michel auch. Auch wenn er dann mehr Fragen stellen muss, als er reden kann. Das ist natürlich ein Downer, ist mir heute in der Folge sehr aufgefallen, nachdem wir jetzt sehr oft zu zweit hier am Tisch saßen, dass es dann mal wieder einen Perspektivwechsel gab. Auch ganz nett. Jetzt der Michel ein bisschen traurig. Aber ich fand es eine sehr gelungene Folge. Vielen, vielen Dank, Stefan und Michel. Jetzt wollte ich dir nicht so über den Mund fahren. Es war nicht böse gemeint. Ich habe dich ganz dolle lieb. Deine Schlussworte.
Ja, ich muss sagen, ich bin überhaupt gar nicht traurig, dass ich mal nicht so viel reden muss. Ganz im Gegenteil, ich habe ja auch große Freude dran. Eigentlich ist das mein Lieblingssteckenpferd, Leuten Fragen stellen zu können und ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Und das hat Stefan natürlich heute par excellence in unserem Podcast getan. An der Stelle großer Dank an dich. Und ich möchte die Gelegenheit jetzt zum Schluss auch gleich nochmal nutzen und auf den kleinen Teaser, den wir in der Folge hatten, verweisen. Wir werden jetzt auf jeden Fall im Nachgang noch ein Gespräch führen zum Thema Community-Aktivierung für das Forschungsprojekt von Lens. Also, falls ihr das jetzt hört, schreibt euch das hinter die Ohren. Wir werden in Kürze da auf euch zukommen und versuchen, der Wissenschaft so ein bisschen unter die Arme zu greifen. Und das Ganze ist ja auch für uns als Motorradfahrende ein großer Vorteil. Stefan hat das angedeutet. Wir können das, wenn alles gut läuft, noch sehr, sehr lange in dieser Form machen. Und an der Stelle nochmal vielen herzlichen Dank. Schön, dass du dabei warst. Jan hebt den Zeigefinger und will jetzt bestimmt sagen, jetzt hat er mit einem Riesenmonolog wieder seine Lücke gefüllt, richtig?
Gruß geht raus an Noah, der ja schon mal bei uns angefangen hat, in der Exclusive-Gruppe wild Umfragen rauszuhauen, wo denn die Leute herkommen, was sie fahren und so weiter. Das heißt, wir haben ja grundsätzlich eine Basis, auf der wir aufbauen können. Grüße gehen raus an der Stelle. Das wollte ich nur anmerken und ansonsten alles unterschreiben, was Michael gesagt hat.
Ja, und ich sag danke vielmals für die Einladung. War spannend, mit euch zu reden. Ich hoffe, ich habe ein bisschen Einblicke bringen können. Ich denke, die Community interessiert es. Wenn jemand Interesse hat, sich weiter dazu informieren, wir haben eine coole Homepage, direkt anschreiben, irgendwie. Ihr findet mich dort, wenn es Interesse, Informationen dazu gibt. Einfach an mich melden oder an Jan und Michel. Die leiten das, glaube ich, gerne weiter.
Und die Website verlinken wir selbstverständlich in den Shownotes. Stefan, vielen herzlichen Dank. Michel, bei dir bis zum nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Macht's gut da draußen, fahrt sicher, habt eine gute Zeit. Tschüss.
Ciao.
Ciao.
Beim virtuellen Stammtisch, da wird nicht geschwiegen. Michel und Jan, die durch die Motorwelt fliegen. Über Gas und Getriebe, leidenschaftlich und schwer. Erzählen sie Geschichten vom Asphaltmeer. Mit Worten scharf wie Kurven, tief in der Szene drin. Jede Episode ein Wheelie für den Adrenalinsinn. So von Technik bis zur Tour, sie decken alles ab. Gasgeflüsterte Soundtrack für den Asphalt, den ich hab. Hab, hab, hab. Yes, yo. Gasgeflüster. Der beste Motorrad-Podcast.